Frank Kollmann geht jeden Morgen joggen, weil er sich dick fühlt. Das Fitnessstudio hat er bereits abgehakt, dort war es ihm dann doch zu langweilig. Außerdem ist Joggen gratis. Deshalb zieht er sich jeden Morgen seine weite Jogginghose und die teuren Laufschuhe an und geht los, um eine Runde zu laufen. Frank wohnt in Hamburg-Hamm, einem alten Arbeiterstadtteil, und er hat eine schöne Strecke gefunden, durch ein Wäldchen oder besser eine Ansammlung von Bäumen, oben auf einer Böschung, an deren unterem Ende die Horner Landstraße verläuft. Manchmal nimmt er dann noch den Weg durch den Hammer Park zurück, vorbei an der großen Wiese, auf der im Sommer hunderte Menschen grillen, und dem steinernen Planschbecken für Kleinkinder. Ein bisschen peinlich ist ihm das Ganze auch immer, ein dicker, schnaufender Jogger mit rotem Gesicht, kein schöner Anblick. Deshalb läuft er frühmorgens oft noch vor 6, damit ihn keiner sieht. Um die Zeit ist oft noch nicht mal jemand mit dem Hund draußen. Er hat gedacht, dass es schneller geht, dass er schneller abnimmt. Aber der Erfolg ist kaum zu spüren. Das liegt neben dem üppigen Frühstück nach dem Sport vor allem daran, dass ihm auch beim Joggen langweilig wird und er oft kurz vorm Eingang des Parks abbiegt und wieder nach Hause läuft. Heute überwindet er seinen inneren Schweinehund. Auf geht's durch den Park. Am Sonntag ist hier so früh erst recht niemand unterwegs. Er hat extra seinen MP3-Player mitgenommen. Andy Borg singt in seinen Ohren. Sie war vorbei, unsere Zeit. In Höhe des Kinderplanschbeckens wird ihm kurz schwarz vor Augen. Ihm ist schwindlig. Er hält an und stützt die Hände auf den Oberschenkeln ab. So muss das Leben wohl sein. Es holt alle Verlierer mal ein. Er nimmt die Stöpsel aus den Ohren. Langsam geht hinter den Bäumen die Sonne auf. Im Becken ist ja schon Wasser drin, denkt er sich. Letztes Mal war das noch nicht der Fall. Die Sommersaison ist also eingeläutet. Erst jetzt sieht er, dass da im Wasser etwas liegt. Nein, nicht etwas, jemand, ein Mensch, ein nackter Mensch auf dem Bauch, den Kopf unter Wasser. Er springt auf, immer noch schnaufend. Vielleicht kann er den Mann noch retten. Einmal in den Schlagzeilen, der Held des Tages, er, Frank Kollmann, auf der Titelseite vom Hamburger Abendblatt. Nur einmal etwas Schönes, etwas Positives, dass er von seiner besten Seite präsentiert wird. Dann meldet sich vielleicht jemand, eine Frau, die den Helden kennenlernen will. Die Gedanken gehen in seinem Kopf wild hin und her. Schuhe und Strümpfe ausziehen? Aber vielleicht geht es um Sekunden. Bis zum Knöchel reicht Frank das Wasser. Es läuft von oben in seine Laufschuhe. Ein unangenehmes Gefühl. Einen Meter vom Beckenrand entfernt liegt der Mann. Mit zwei Sätzen ist Frank bei ihm. Frank Kollmann fasst den Nackten an der Schulter und dreht ihn um. Ein Schrei entfährt ihm. Ein Gesicht ohne Augen mit zwei leeren, dunkelroten Höhlen. Brustkorb und Bauch sind regelrecht zerfetzt. Panik erfasst Frank Kollmann. Er stolpert rückwärts und fällt ins Wasser. Unwillkürlich ruft er, Hilfe! Aber niemand hört ihn. Brok, Hellkamp und Lejeune betrachteten den Leichnam, den die Mitarbeiter des Erkennungsdienstes aus dem Wasser geholt und auf eine Plane neben dem Planschbecken gelegt hatten. Es war für Broks Geschmack viel zu hell. Er hatte einen Kater. Thea Mathiesen war über Nacht geblieben und sie hatten zusammen 1,5 Flaschen Wein getrunken. Außerdem hatte Kommissar Brok noch zwischen zwei Gläsern heimlich eine weitere Schmerztablette genommen und die hatte sich mit dem Alkohol nicht besonders gut vertragen. Immerhin hatte er dank des Ibuprofens den Shoppingbummel ganz gut durchgestanden, aber abends hatte er Angst gehabt, dass Thea Sex würde haben wollen und er mit seinem schmerzenden Steißbein nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Das Ende vom Lied, beide hatten zu viel getrunken und waren, als es ins Bett ging, in 0,0 nebeneinander eingeschlafen. Jetzt zahlte er den Preis für sein Manöver in Form von Kopfschmerzen und flauem Magen. Die restlichen Tabletten hatte er inzwischen weggeworfen. Er wusste, dass Ibuprofen abhängig machte, allein das war für ihn Grund genug. Außerdem musste er mental auf der Höhe bleiben. Wie immer in solchen Fällen trugen alle Anwesenden, die direkt mit der Leiche zu tun hatten, weiße Schutzanzüge. Man konnte nie wissen, wo eine DNA-Spur lauerte. Heute aber hatte Brok das Gefühl, besonders wenig Luft durch seinen Mundschutz zu bekommen. Die Leiche passte so gut auf die Beschreibung Radebergers, von dem Hellkamp sogar ein Foto dabei hatte, dass keiner der Anwesenden daran zweifelte, dass hier der tote Professor vor ihnen lag. Endlich gab es zu den entnommenen Organen eine Leiche. Ansonsten war der Tote grausig zugerichtet. Er lag neben dem Planschbecken auf einer Plane auf dem Rücken. Dr. Mann war bereits eingetroffen und dabei, den Leichnam zu untersuchen. Die Augen fehlten, die Augenlider offenbar auch, und der Bauch war der Länge nach aufgeschnitten. Nachdem Dr. Mann vermeldet hatte, dass die Nieren und das Herz fehlten, waren sie sich noch sicherer, dass sie den toten Professor vor sich hatten. Brooke trat abseits, um den Mundschutz abzunehmen und durchzuatmen. Der Anblick des Toten war für seinen übersäuerten Magen nicht gerade ideal. Hellkamp und Lejeune folgten seinem Beispiel. Er erzählte ihnen von den neuen Erkenntnissen. Sie wurden von Dr. Mann unterbrochen, der sich zu ihnen gesellte und umständlich die Latexhandschuhe auszog. »Ich weiß jetzt wenigstens schon einmal, was alles fehlt«, sagte er. »Von oben nach unten, Augen, Herz, Lunge, Leber, beide Nieren und die Bauchspeicheldrüse.«
»Todeszeitpunkt?«, fragte Brooke routinemäßig.
»Gute Frage. Rigor mortis ist komplett abgeklungen, ganz leichte Spannungen noch in den Gelenken. Vor mindestens 60 Stunden, würde ich sagen.«
»Also am Donnerstag?«
»Ja, plus minus. Außerdem hat er eine Weile im Wasser gelegen, aber ich schätze nicht mehr als 5 Stunden.«
»Moment«, warf Brooke ein. »Ganz kurz noch mal einen Schritt zurück, bitte. Die Bauchspeicheldrüse fehlt? Warum zum Teufel entfernt denn jemand die Bauchspeicheldrüse?«
»Ist Ihnen das nicht klar?« Dr. Mann lächelte. Brooke sah den Rechtsmediziner an, als habe dieser gerade einen obszönen Scherz gemacht. Dr. Mann setzte ein mitleidiges Gesicht auf und half Brooke auf die Sprünge.
»Organhandel, illegaler Organhandel, klingelt es jetzt?«
»Bitte was?«
»Alle Organe, die ich vorhin aufgezählt habe, also die bei dem Toten fehlen, werden auf dem illegalen Organmarkt gehandelt.«
»Sogar die Augen?«, fragte Hellkamp ungläubig.
»Ja, die Hornhaut bringt eine ganz schöne Stange Geld. Ich habe erst kürzlich einen Vortrag auf einer Tagung darüber gehört. Hochinteressant. Ich kann nachher mal schauen, ob ich ihn noch finde im Büro. Der Sonntag ist jetzt ja eh gestorben.«
Dr. Mann klang nicht, als ob ihn das sonderlich störte, im Gegenteil.
Brooke hingegen fluchte innerlich vor sich hin, seit er im Hammer Park eingetroffen war, dass die letzte Chance, den Tag im heißen Wannenbad zu verbringen, unwiderruflich dahin war.